So, wir wollen einige Fragen beantworten heute Abend. Manche werden schwieriger sein, mehr Zeit beanspruchen, manche weniger. Manche werden aber in kommenden Vorträgen beantwortet werden und wir werden sie heute Abend nicht beantworten. Das Erste war, dass war Jesus als Kind immer gehorsam. Ich glaube, man kann das sagen. Die Bibel sagt nicht allzu viel darüber. Aber wenn er sündlos war, wird er immer gehorsam gewesen sein. Das heißt nicht, dass er nicht grantig war, irgendwann, wenn er Zähne bekommen hat oder dass er seine Schokolade nie, Kakao nie ausgeschüttet hätte oder dass er das Wunderkind nie in die Hose machte. Aber bewusst ungehorsam wird er wohl nicht werden gewesen sein. Kann das Kind Jesus als Vorbild für unsere Kinder verwenden? Ja, wenn du sie frustrieren willst. Natürlich, der Herr Jesus kann in jedem Lebensbereich als Vorbild verwendet werden. Das Problem mit dieser Frage ist, dass wir so wenig wissen über seine Kindheit. Wir wissen bloß, dass er in vier verschiedenen Bereichen gewachsen ist, an Erkenntnis, an seine körperliche Größe, in Bezug auf die anderen Menschen, sozial und in geistig, in Bezug auf seinen Vater. Und das sind vier Bereiche, über die man nachdenken sollte bei der Kindererziehung, aber wo man kaum das als Vorbild für die Kinder verwenden kann. Wie ist es genau mit dem Antichrist? Das wird beantwortet morgen. Ist der Michael hier oder noch nicht? Seine Uhr wahrscheinlich immer noch läuft nach. Ich brauche die Folien, die er mir bringt für diese Frage. Eine Frage über Matthäus Kapitel 15, so wie ich meine. Vers 12. Dann traten die Jünger hinein und sprachen zu ihm: Weißt du, dass die Pharisäer sich ärgerten, als sie das Wort hörten? Und das ist wirklich eine sanfte Kritik an den Herrn. Ich meine, es ist zwar in Frageform gestellt, aber den Herrn darauf hinzuweisen, dass die Pharisäer seine Unterweisung über Reinigung und über das menschliche Herz, war ziemlich eine Frechheit seitens seiner Jünger. Offenbar haben sie noch nicht wirklich erfasst, wie wichtig das war, was er hier gebracht hat. Er redet zu Leuten, die sehr viel Betonung auf Äußerlichkeiten gelegt haben. Leute, die äußerliche Reinigung betonten und meinten, dass sie sich von dem Schmutz dieser Welt reinigen konnten durch zeremonische Waschung. Sie nannte das Taufen und zeremonische Waschung. Und er redet den Leuten ins Gewissen und zeigt ihnen, dass sie Heuchler sind, dass sie Gottes Wort aufheben, dass sie es gar nicht ernst nehmen. Und so die Jünger kommen und sagen: Weißt du, Herr Jesus, das ist ein bisschen steil, was du jetzt gesagt hast. Die Pharisäer, das hat ihnen nicht gefallen. Das sein sanfter Kritik an den Herrn Jesus. Er aber antwortete und sprach, und hier ist die Frage, was heißen diese Worte? Jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Um des Zusammenhangs willen lesen wir weiter. Lass sie, die Pharisäer, sie sind blinde Leiter der Blinden. Wenn aber ein Blinder einen Blinden leitet, so werden beide in eine Grube fallen. Er macht es deutlich, dass die Pharisäer eine Leitungsrolle in Israel spielen. Sie sind blinde Leiter der Blinden. Sie waren eine Sekte, eine relativ kleine Sekte, die Sadduzeer waren kleiner. Sie waren eine Sekte der Juden, die sehr, sehr viel Einfluss hatte über das Fußvolk in Israel. Und offenbar, die Jünger waren verunsichert dadurch, dass diese anerkannte Persönlichkeit, obwohl sie Heuchler waren, diese anerkannte religiöse Führer, dass die Lehre Jesus auf ihr Unverständnis gestoßen ist. Und er macht es ganz deutlich, jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. In diesem Kontext, Leitung, die einfach Leitung in eigener Ehren ist, Leute, die sich selbst erwählt haben und über das Volk Gottes ihre Stellung genommen haben und die nicht im Sinne Gottes führen, die werden ausgerissen werden. Sie werden gejettet, sozusagen. Sie sind Unkraut. Und ihnen ist wurscht, was sie denken. Das ist so, wie ich den Text verstehe. Das sind spezielle Fragen. Vielleicht eine größere Frage. Die mir gestern gestellt wurde. Und eigentlich wäre wirklich besser, hättet ihr mir diese Dinge früher gegeben. Ich bin genauso auf die Probe jetzt gestellt, hättet ihr sie verbal gefragt. Obwohl ich höflicher sein kann. Denn ich kann schimpfen auf einen Zettel und niemand kann böse sein. Aber eine Frage, die gestern gestellt wurde, wie ist das? Es gibt so viele Religionen und so viele aufrichtige Menschen in anderen Religionen, die nur das tun und glauben, was sie seit Kindheit an gehört haben. Werden sie nicht genauso gerettet wie wir, die das christliche Evangelium gehört haben und gläubig geworden sind? Anders gesagt, ist dieser alleinige Machtanspruch des Herrn Jesus wirklich gerechtfertigt, dass er der Weg ist und es gibt keinen anderen, der einzige Weg, die Wahrheit ist er und die einzige und das Leben und dass man Gott über keinen anderen erreichen kann. Gott und sein Vaterhaus. Ist diese Ausschließlichkeit des Christentums gerechtfertigt? Ist das nicht unfair? Ist das nicht ungerecht, dass der vielleicht aufrichtig ist und vielleicht aufrichtiger als manche Christen ist, verurteilt wird. Ist das richtig gestellt? Ja, das habe ich schon gesagt. Gut. Man kann diese Frage angehen aus verschiedenen Richtungen eigentlich. Und ich muss ehrlich bekennen, dass ich wenig Geduld habe für Leute, die eine solche Frage stellen, als Einwand gegen das Christentum, die offenbar nicht glauben wollen. Diese ist eine der häufigen Fragen, die gestellt werden von Leuten, die nur streiten wollen. Es ist eine Stelle, etwa wie die Frage, kann Gott ein Fels so schwer schaffen, dass er es selber nicht heben kann? Oder hatte Adam einen Nabel, einen Bauchnabel? Oder solche Fragen, gell? Und die kommen her, oder wer hat keinen geheiratet, gell? Wenn er Kinder bekommen hat. Also offenbar hat er seine Schwester geheiratet. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die sind so sicher, dass sie irgendwie eine neue Erkenntnis haben, dass ich totally keine Chance habe, die Frage zu beantworten. Und wenn ich das spüre, dann gebe ich eine sehr kurze Antwort. Oder ich antworte mit der Gegenfrage. Wenn ich diese Frage befriedigend für dich beantworten kann, würdest du dein Leben Jesus übergeben? Dann sagen sie, nein. Ja, dann ist es eine akademische Frage. Wir können fischen gehen oder so etwas Sinnvolles. Aber wenn ich spüre, dass der Mensch wirklich suchend ist und dass es ihm echt um die Frage geht, dann versuche ich, die Frage zu beantworten. Und ich kann nicht sagen, dass ich die Frage beantworten kann auf eine Weise, die jeden befriedigt. Denn ich kann nicht Christentum biegen und was hast du da gemacht? Ich brauchte zwei Folien. Mach immer 100. Ja, aber ich sage, ich brauche den überhaupt nicht. Ich brauche eine Overhead-Folie gemacht von dir. It's okay. Yeah. That's kind of a good vorstellen. Huh? Ja, ich habe mich eh gefragt, was ihr da macht. Ja, so wie würde ich den Aufrichtigen beantworten? Ich glaube, dass die eigentliche Antwort ist in Römerbrief in den ersten Kapiteln, die Gerichtsprinzipien des Herrn Jesus. Und wenn man redet von dem Heiden in Kapitel 1, wir haben gestern ein bisschen geredet, ich sage, aber ich meine den religiösen Mensch, aber es gibt niemanden religiöser als ein Heide. Das ist eben Kapitel 1. Er betet einen Gott an, der nicht Gott ist. Und so die Antwort ist Kapitel 1. Und häufig verschiedene Religionen, je nachdem, stellen das Geschöpf auf die Stellung des Schöpfers. Und die Bibel sagt, sie sind nicht zu entschuldigen. So aufrichtig, wie sie sein wollen. Aufrichtigkeit an und für sich ist kein Argument. Denn du kannst aufrichtig dich irren in sehr, sehr vielen Lebensbereichen. Und dass es nichts ausmacht, an welchen Gott du glaubst und welchen Erlösungsweg du antrittst, ist auch ein Sturmsinn. Geh mit dieser Mentalität zur Arzneischrank, mach das Licht nicht auf, wenn du Kopfweh hast, und sage, ist egal, welches Medikament ich nehme, ich hauptsache, es ist ein Medikament, und in aller Aufrichtigkeit nehme ich dieses. Nimm zwei. Oder kannst du hoffentlich erwischst du nicht ein Säpfchen. Sieh, Aufrichtigkeit als Argument können wir in verschiedenen Lebensbereichen zeigen, das ist dass man sich aufrichtig täuschen kann. Die Frage ist, die eigentliche Frage, Fragen sind diese. Ist Jesus wirklich der einzige Weg? Was ist die Bedeutung des stellvertretenden Todes des Herrn? Das ist sicherlich ein sehr wesentlicher Punkt hier. Zweitens, die ganze Frage der Verantwortung für die Offenbarung, die ich von Gott erhalten habe. Und wie Gott in der Bibel mit solchen Menschen verfahren ist. Ha? Ich meine, es kann sein, dass jemand das eine will nach dem Vortrag. Wie kannst du da auflegen? Wo waren wir? Wenn es andere Wege gibt zu Gott, die erste Frage, die ich stelle, ist dann, warum sandte Gott seinen Sohn zu sterben? Ich meine, Jesus im Garten stellt dreimal die Frage, und sie war nicht rhetorisch. Er sagte, Vater, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mich vorübergehen. Gäbe es eine Möglichkeit, Menschen zu retten, außer dem stellvertretenden Tod Jesu. Und die Antwort ist wirklich ergreifend. Hier ist Jesus, wenn du liest Hebräerbrief, mit starkem Geschrei, das ist unbeherrschte Aufwallungen von Emotionen, unbeherrscht, und Tränen. Und er schwitzt so wie Blutestropfen. Und der Herr bricht zusammen, bald, der Engel hilft ihm, unter dem Gewicht dieser Frage, muss ich sterben für die Menschheit? Und Freunde, wenn es andere Wege gibt, meine, das ist die Antwort Jesu Christi, es gibt keinen anderen Weg. Die zweite Frage ist, Leute, die sowas sagen, gehen davon aus, dass alle Religionen in etwa sagen das Gleiche. Egal, ob du Buddhist bist oder Hindu oder ob du Christ bist oder Zeugen Jehovas oder ob du Mormon bist. Und es ist eine Hilfe, wenn man ihnen zeigen kann, dass jede andere Religion außerhalb Christentum einen ganz anderen Weg der Erlösung hat. Christentum durch den Eingriff Gottes, wo Gott die Initiative ergriff und aus reiner Gnade rettet er uns durch sein stellvertretendes Werk am Kreuz. Jede andere Religion, sei es ein Animist in Afrika oder Katholizismus, so aufgeklärt wie diese Religion ist im Vergleich, ist ein System von Werken. So alle Religionen sind nicht gleich. Christentum ist wirklich einzigartig. Das ist eine Hilfe für jemanden, der eine ausführlichere Beantwortung braucht. Aber dann, die grundsätzliche Frage ist, wie geht Gott um mit Leuten, die das Evangelium nicht gehört haben? Und Römer Kapitel 1, es ist deine Frage, und ich glaube nicht, dass ich Römer Kapitel 1 auslegen muss um deinen Willen heute. Römer Kapitel 1 sagt, selbst der Mensch ohne hohe moralische Anforderungen, selbst der Mensch in einer heidnischen Gesellschaft, wo Gott geleugnet wird, wie wir ihn kennen als Schöpfer, und wo man ja nicht von dem Gott der Juden oder von Jesus weiß. Wie geht Gott mit solchen Menschen um? Ja, wir sehen, sie sind verantwortlich für das Licht, das sie erhalten haben. Dann, Leute, die moralisch hochstehend sind, haben irgendwie eine Form von Sittlichkeit, sei es eine philosophische Schule oder einfach eine religiöse Vorstellung von Moralität. Sie werden gerichtet, nicht nach einer Form von Erleuchtung, die sie nicht haben, nicht nach dem Gesetz Gottes, wenn sie das Gesetz Gottes nicht kennen. Kapitel 2 von Römerbrief sagt, dass sie gerichtet werden nach den Grundsätzen, die sie selber aufgestellt hat. Benjamin Franklin, einer der Väter der Vereinigten Staaten, war ein Deist. Er glaubte nicht an Jesus Christus. Und so er hat entworfen 11 Prinzipien, moralische Prinzipien, fast deckungsgleich mit den 10 Geboten, nach denen der Mensch leben sollte, wenn er vollkommen sein sollte. Benjamin Franklin, ein hochstehender moralischer Mensch, gab es auf nach 2 Wochen. Er hat einfach gesehen, was er entworfen hat, war unmöglich. Und hier kann man den Leuten wirklich helfen, indem man ihnen hilft, nachzudenken über was sie für richtig und falsch halten und ob sie wirklich danach leben. Dann Kapitel 3. Die Juden waren verantwortlich für die Verkörperung der Erkenntnis und Wahrheit, die sie bekommen haben im Gesetz. Sie waren wirklich verantwortlich, nicht nur das Gesetz zu wissen, sondern das Gesetz zu tun. Und wir sehen, dass alle drei Gruppen, und es geht nicht um ein Einzelmensch, und jeder Einzelmensch ist in irgendeiner dieser Kategorien. Das ist nicht, was Paulus tun will, sondern die ganze Menschheit lässt sich mehr oder weniger einteilen in diesen drei Gruppen oder in 2 von den drei Gruppen. Und man sieht, dass selbst gemessen an das Licht, das sie bekommen, durch die Schöpfung, durch die Geburt ihrer Kinder, durch Sonnenauf- und Untergang, durch Regen und wie sie ihr Garten anbauen und wie es wächst und zur Ernte kommt, dass wenn sie nicht glauben an einen persönlichen Gott, der das geschaffen hat, sind sie ohne Entschuldigung. Okay? Ohne Entschuldigung. Es ist etwas so, denk zurück an meinen früheren Beruf. Ich habe viele Leute behandelt mit Lungenkrebs. Und ich erzähle jetzt eine Geschichte. Der Herr Brown, besuche ihn in sein Zimmer. Herr Brown, es ist festgestellt worden, Sie haben Lungenkrebs. Jawohl. Ja, ist es richtig, Sie haben Zigaretten geraucht? Und er sagte, ja. 20 pro Tag, 20 Jahre lang. Herr Brown, haben Sie nicht gelesen, das steht auf jeder Zigarettenpackel, ein pro Tag, 20 Mal am Tag haben Sie gesehen, dass Zigarettenrauchen gesundheitsschädlich ist. Ja, ich habe das gesehen. Sie sind ohne Entschuldigung, Herr Brown. Dann Dr. Schmidt im nächsten Zimmer. Dr. Schmidt, Sie haben Lungenkrebs. Sagen Sie mal, haben Sie Zigaretten geraucht? Ja, ich habe Zigaretten geraucht. 20 pro Tag, 20 Jahre lang. Wirklich? Was sind Sie für ein Arzt? Ich bin Lungenfacharzt. Du, Dodel, du. Wir sind plötzlich per du, gell? Du hast gegen deinen Beruf gesündigt. Drittes Zimmer. Der Herr Schwarz. Herr Doktor, Doktor, Doktor Schwarz. Herr Doktor, 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 das war einmal zu viel. Sagen Sie mal, Sie haben Lungenkrebs. Haben Sie Zigaretten geraucht? Ja, 20 pro Tag, 20 Jahre lang. Wirklich? Sie haben so viele Doktortitel, wie ein Hund Flöhe hat. Sagen Sie mal, was haben Sie gemacht? Ja, ich war in dem Team, das festgestellt hat, über jeden Zweifel hinaus, dass Zigarettenrauchen krebserregend ist. Weißt? Der erste sündigte gegen einen Zigarettenpackel, der zweite gegen seinen Beruf und dritte gegen seine Forschungsergebnis. Wer ist verantwortlicher für sein Schicksal? Sie, die sind alle nicht zu entschuldigen. Aber welch ein schwerwiegender Fehler begangen Doktor und Doktor, Doktor, Doktor. Und so ist das. je mehr Licht man hat, desto verantwortlicher ist man, diesem Licht entsprechend zu leben. Aber was, wenn sie nie von Jesus gehört haben? Das ist die Frage. Und was, wenn sie aufrichtig was anderes geglaubt haben? Schauen wir Johannes Kapitel 9 an. Vers 39, hier ist die Heilung eines Blinden, und natürlich seine Zeichen wollten immer was zeigen. Ein Wunder in der Bibel, getan von Jesus, er hat sie einfach nicht herumgeschleudert, Wunder, wie wir Traktaten. Er hat wirklich jedes Mal eine Botschaft durch dieses gleichnishafte Heilung erteilen wollen. Und hier, wo er einen blinden Menschen geheilt hat, der blind geboren war, und Jesus sagt, weder er war schuld noch seine Eltern, dass er blind war, ist die Frage, sagt Jesus am Ende des Kapitels, Kapitel 9, der Mann kommt zum Glauben, Vers 38, na, hier ist ein interessanter Vers 35, Jesus hörte, dass sie ihn aus der Synagoge hinausgeworfen hatten, und als er ihn fand, sprach er, glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Inwiefern hat der blinde Mann Jesus gesehen? Hat ihn gar nicht gesehen. Wie kann Jesus sagen, dass er ihn gesehen hat? Während seiner Auseinandersetzung mit dem, was er langsam über Jesus erfuhr, nahm er den Standpunkt ein, dass Jesus nicht ein Sünder ist, er muss ein Prophet sein und höchstwahrscheinlich der Messias ist. Und er hat mehr und mehr von ihm gesehen, obwohl er blind war und ihn nie seit der Heilung gesehen hat. So er redet von einer anderen Art von Sehen als nur mit unseren Augen physisch sehen. Er sprach, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Und Jesus sprach, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, so bleibt eure Sünde. Das ist ein interessantes Gerichtsprinzip. Gott wird niemand dafür verantwortlich halten, etwas zu wissen, was er nicht wissen kann. Nehmen wir den Blinden. Da gibt es einen Christbaum. Und der Blinde steht da und er sagt, siehst du den Baum? Er sagt, nein. Ist er verantwortlich, den Baum zu sehen, wenn er nicht sehen kann? Nein. Okay, nimm ihn, jetzt kann er sehen. Um Mitternacht, an einer finsteren Nacht, und sagt, siehst du den Christbaum? Und er sagt, nein. Ist er verantwortlich zu sehen, wenn er kein Licht hat zu sehen? Oder er kann sehen und es gibt Tageslicht, und du sagst, siehst du den Weihnachtsbaum? Und er sagt, nein, weil keiner da ist zu sehen. Ist er verantwortlich zu sehen? Nein. Und ich möchte euch sagen etwas. Die Heiden und die Leute in anderen Religionen, die von Jesus nicht wissen, sind nicht verantwortlich, an ihn zu glauben, bis sie hören. Sie haben eine andere Verantwortung. Sie haben eine Verantwortung, wie sie umgehen mit dieser großen Offenbarung der Schöpfung, ihres Gewissens und der moralischen Maßstäbe, die sie haben. Diese Verantwortung haben sie. Kann jemand so gerettet werden? So ist Hiob gerettet worden. Wir haben andere Beispiele im Alten Testament. Im Neuen Testament, wir sehen, wenn Leute, und vielleicht eine andere gute Stelle, Menschen zu zeigen, ist das von Cornelius, der gute Werke tut. Ich kenne manche Prediger des Evangeliums, sie würden Cornelius' Werke sehen, sein Almosen gehen und beten zu Gott, er hat nicht geglaubt an Jesus. Sie würden sagen, all deine Gerechtigkeiten sind schmutzige Fetzen, Cornelius. Steht in Jesaja geschrieben. Cornelius hätte gesagt, ja, das ist sehr interessant, was Sie sagen, denn heute Morgen war ein Engel da und er hat mir gesagt, dass all meine guten Werke und Almosen und Gebeten sind hinaufgestiegen zu Gott als ein wohlriechendes Opfer. Aber was passiert mit einem Cornelius? Gott scheinbar gibt Gott solche Menschen mehr Licht. Wenn man reden will von aufrichtigen Menschen in Religionen, die nichts anderes hören, dann ist es gut, ihnen ein paar Beispiele zu erzählen von Leuten, die in dieser Situation waren und waren restlos zufrieden mit deren Religionen und Gott hat ihnen einen besseren Weg gezeigt. Entschuldigung, es gefällt dir wahrscheinlich nicht, aber häufig durch Träume oder durch Visionen und dann schließlich kam ein Missionar und sie haben die Wahrheit erfahren und sofort geglaubt wie Cornelius. In früheren Tagen, ich weiß nicht, wie es ist jetzt, aber die Türken, die gläubig geworden sind in der Türkei, haben fast alle Träume von dem Evangelium oder Visionen von Jesus sterben auf einem Kreuz für sie, bevor der Missionar kam. Ist es irgendwie so, dass diese Menschen beschäftigt waren? Sie waren Gottsuchende und Gott hat ihnen das Meer Licht gegeben. Ich denke an eine Geschichte von einem Missionar, der erzählte von seinem Werk unten in Südostasien. Und es war einer, Witch Doctor, ein Medizinmann. Und er hat gerade einen Huhn geschlachtet und sein Eingeweide auf den Boden geschmissen, um sein Eingeweide zu lesen. Tun manche Leute das in Österreich auch. Tatsächlich. Sie lesen die Zukunft von Blei, das sie in Wasser fallen lassen, oder von diesen blöden, weißt du, meine. Du Dodel, du ist nicht stark genug für solche Leute. So er, dieser Heide irgendwo, und er schmeißt das Eingeweide auf den Boden, und wie es fällt, dann kann er die Zukunft sehen, gell? Und dann überlegt er, was ist das? Wenn Gott all diese Dschungel und all diese Vögel und all das gemacht hat, dann das geht nicht. Und er begann Gott wirklich anzuflehen, dass er den wahren Gott, der all das gemacht hat, dass er ihn erkennt. Und auf einmal plumpst dieser Missionar in sein Dorf. Er war herumgeirrt seit Tagen, bald tot, und ist gelandet weit, weit weg von wo er sein wollte. Und da ist er gelandet vor die Füße dieses Mannes. Er hat ihn aufgepäppelt zur Genesung. Ihm ist besser dann geworden. Und er hat ihm das Evangelium erzählen, er hat sich sofort bekehrt. Und Leute in diesen Gebieten erzählen solche Geschichten immer wieder. Suchende Menschen, Gott hat seine Mittel und Wege, sie zu erreichen. Dass Religion ein Hindernis sein kann für Menschen, ist offenkundig. Es waren religiöse Menschen, die Jesus gekreuzigt haben, und offenbar war Jesus nicht religiös genug war für sie. Und Ich weiß, es muss sehr schwer sein, als Muslim, du hast das Beispiel benutzt, Wolfgang, als Muslim das Evangelium zu begreifen, denn Islam ist wirklich eine sehr, sehr raffinierte, satanische Fälschung des Glaubens an den einen Gott. Und die haben aber einen gesellschaftlichen Druck auf Leute ausgeübt, sondergleichen. Ja. Ich finde es interessant, wenn man liest die Offenbarung, gleich am Ende vor der Wiederkunft Christi, da am Ende der großen Drangsal, in den letzten Stunden oder letzten Tagen oder Monaten, ich weiß nicht, aber wirklich am Ende der Geschichte, lesen wir einen Moment. Vers 6, Kapitel 14, Entschuldigung, Kapitel 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, dass das ewige Evangelium hatte. Was ist das ewige Evangelium? Oh, es ist tue Buße, glaube an Jesus Christus, und du wirst durch Glauben aus Gnade ohne Werke errettet, oder? Das ist nicht das ewige Evangelium. Das Evangelium kennt man erst seit 2000 Jahren. Das sind die Prinzipien des Evangeliums. Errettung war nie durch Werke. Errettung war immer aufgrund von Glauben und aus reiner Gnade. Aber die Tatsachen des Evangeliums waren viel. Ich möchte nicht primitiver sagen im Sinne von, weißt du, primitiver Mensch, aber viel primitiver formuliert, viel grundlegender, einfacher, ja. Obwohl primitiv eigentlich sagt es besser aus. Hier ist das ewige Evangelium, das der Engel in den letzten Tagen verkünden wird, um es denen zu verkünden, die auf der Erde ansässig sind und jede Nation und jedem Stamm und jede Sprache und jedem Volk. Hier kannst du deinem Freund Wolfgang zeigen, dass niemand ausgelassen wird. Und er rief mit lauter Stimme, Nummer 1, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre. Denn die Stunde des Gerichtes ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Oh, wie heißt er? Das ist nicht Teil des ewigen Evangeliums. In der Zeit von Moses haben wir erfahren, dass er heißt Jehovah. Aber vorher hat man nicht gewusst, wie er heißt. Und wir wissen, dass er sich uns geoffenbart hat in Jesus. Aber die Leute vorher haben das nicht gewusst. Was ist hier gepredigt als ewiges Evangelium? Eine sehr einfache Version von Römer 1. Ist nicht wahr? Der Gott, der all das gemacht hat, ihr fürchtet euch vor ihm, ihr tut Buße, ihr ehrt ihn. Denn die Stunde des Gerichtes ist gekommen. Und Wolfgang, diese Botschaft kann jeder Mensch in jeder Religion verstehen. Und sie werden sofort, wenn sie Gott suchende sind, ihre Religion verlassen und diesen Gott anbeten. Was ich sagen will hier, ist, dass Gott es möglichst einfach macht für Menschen. Und weiter kann ich in der Diskussion nicht gehen. Ich kann nicht sagen, du kannst aufrichtiger Muslim sein und gerettet werden. Denn die predigen das ewige Evangelium nicht, sie predigen was anderes. Ich kann nicht sagen, wenn du aufrichtig guter Buße bist, dann wirst du gerettet werden. Das geht nicht. Aber Gott macht einen Mensch verantwortlich für das, was er wissen kann über Gott. Und am Ende, der wird es so einfach machen und so weltweit machen. Kein Stamm, kein Dorf, keine Familie, keine Sippe, irgendwo Eskimos bis zu Kongo-Negern wird diese Botschaft vermissen. Das ist interessant. Und das hilft mir als Christ, einerseits meine Aufgabe sehr ernst zu nehmen und andererseits zu sehen, letzten Endes hängt es nicht alles von mir ab. Okay, das war eine ausführlichere, schwierige Frage. Frage: Wenn Ungläubige für das Papsttum mit der Stelle aus Matthäus 6 in Achsen, Petrus der Fels, argumentieren, wie kann ich darauf reagieren? Was soll ich antworten? Ja, das Gleiche, was du antworten sollst, wenn Gläubige das sagen. Denn manche Gläubige glauben das auch. Wenn ich denke an die Frage, ich habe ein paar Dinge hier vorbereitet, denn diese Frage hatte ich in Voraus. Wenn ich lese Matthäus 16, sind es 6 Schwerpunkte der katholischen Auslegung, die man überlegen sollte. Oder Anhaltspunkte. Ha? Ja, das ist kopiert. Wenn ich den Text lese, ich will deutlich betonen, dass das Thema des Textes nicht Petrus ist, sondern Jesus. Die Identität des Herrn Jesus Christus. Frage, was sagen die Menschen, dass wer ich bin? Manche sagen der und manche sagen der Prophet und so weiter. Was sagt ihr, zweites Mal, wer bin ich? Antwort, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Nachdem Jesus mit Petrus redet, sagt er in Vers 20, dass sie die Jünger niemand sagen sollen, dass er der Christus ist. Jetzt viermal in wenigen Versen ist es betont, das Thema ist die Identität Jesu Christi. Zweite große wichtige Einzelheit hier, wie wird die Kirche gebaut? Ja, sie wird gebaut auf diesem Felsen und sie wird von Jesus gebaut. Ich werde meine Gemeinde bauen auf diesem Felsen. Drittens, nachdem er offenbart seinen Plan, er sagt, dass er verworfen wird, gekreuzigt wird durch Ältesten, hohen Priestern und Schriftgelehrten. Viertens ist die Rede von diesen Schlüsseln des Himmelreichs, beziehungsweise von Binden und Lösen. Und der Katholik sieht hier die Vollmacht des Stellvertreters Christi. Er hat den gewaltigen Schlüssel zum Himmelreich. Deswegen so viele Witze, wenn man stirbt, dann kommt man zum heiligen Petrus und er, weißt du, fragt wie, und es geht um Fußballvereinswitze und alle möglichen Sachen, gell, und er hat den Schlüssel. Er hat die Macht zu binden und lösen hier auf Erden. Er ist irgendwie der Stellvertreter, der verwaltet die Sache Gottes in der Kirche für Christus in seiner Abwesenheit. Der Vikar Christi. Fünftens, die römischen Bischöfe sind die Nachfolger Petri. Man sagt, dass Petrus der Bischof von Rom war. Das ist gut, sehr gut belegt von manchen sehr katholischen Quellen. Aber es ist geschichtlich gar nicht hundertprozentig sicher, dass Petrus jemals in Rom war. Er schreibt zwar aus Babylon und manche kombinieren Babylon mit Offenbarung Kapitel 17 und sagen, das muss Rom gewesen sein, Babylon, aber kann genauso gut geschrieben haben, von Babylon, wo eine große, große jüdische Siedlung war. Aber man sagt, Petrus war der erste Bischof Roms, und dann Rom war irgendwie die Weltstadt und die wichtigste Episkopat, und dann nach Gottes Willen und nach dieser Offenbarung von diesem Text, der römische Bischof wurde Erzbischof, wurde schließlich Papst, Vater genannt der ganzen Kirche. Und dass die verschiedenen Bischöfe, sechstens, bekommen ihre Vollmacht, die Priesterweihe weiter zu verleihen durch den Bischof Roms. Der Bischof Rom beauftragt Kardinäle und Erzbischöfe und Bischöfe, und die Bischöfe haben dann ernennen die ganze Priester und geben sie ihnen die Vollmacht, seine oder die Sakramente zu verwalten, die Kommunion zu geben, zu taufen und all diese Dinge. Ist das fair, was ich gesagt habe bis jetzt, Wolfgang? Wolfgang studierte katholische Theologie, und er kann mich korrigieren, wenn ich jetzt ein... Ich lese sorgfältig Matthäus Kapitel 16, und meistens mit einer Serviette oder alter Umschlag, Briefumschlag, schreiben wir stichwortweise alle diese Einzelheiten auf eine Seite, okay? Matthäus Kapitel 16. Ist das nicht, was ihr glaubt? Ist das nicht die Auslegung der Kirche? Ist das nicht fair, was wir sehen in diesem Text? Ich gehe nicht weiter, bis Sie den Kopf nicken. Ja, das ist, was der Text sagt, das ist, was wir meinen. Wir mögen vielleicht hinzufügen, päpstliche Unfehlbarkeit. Aber das war bloß beschlossen in 1872. Und naja, zumindest seit 1872 ist er unfehlbar. Aber das steht hier nicht im Text, und das wollen wir nicht diskutieren. Es gibt genügend Leute, die schreiben in Salzburger Nachrichten und so weiter, sie wissen sehr wohl, dass er nicht unfehlbar ist. So, wir werden nicht darüber streiten. Und nachdem ich das ein Geständnis bekomme, das ist, was ich glaube als Katholik, das, was die Kirche lehrt, ich werde sagen, okay, das ist die akzeptierte Auslegung der Kirche, mehr oder weniger. Würde es Sie interessieren zu wissen, was der heilige Petrus selber glaubte? Oh ja. Weißt du, dass der heilige Petrus schrieb zwei Bücher, die in der Bibel sind? Na, das wissen Sie. Sie sind die katholischen Briefe von dem heiligen Apostel Petrus. Und das alles stimmt. Bemerke, dass ich betone Dinge, die irgendwie Petrus in seiner wichtigen Rolle als Erste, das war er auch, unterstreichen. So, dann will ich sagen, meinen Sie, dass Petrus' Auslegung, die persönliche Auslegung der heiligen Petrus in dem katholischen ersten Epistel des heiligen Petrus in der katholischen Bibel autoritativ ist? Wird Petrus wohl gewusst haben, was dieser Text bedeutet? Ja. Gut. Dann wir wollen sehen, wie Petrus ihn verstanden hat. Und wir haben dann mit unserer Einheitsübersetzung oder was wir gerade haben, wir nehmen den Briefumschlag und wir machen eine zweite Spalte. Okay? Hauptthema: die Identität, Jesu Christi ist der Sohn des lebendigen Gottes. Dann lesen wir 1. Petrus. Wir beginnen in Vers 4. Wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, Dann kommt ständig zu ihm, auch zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, von Gott aber auserwählt und kostbar, steht später im Text, Vers 8. Wir reden nicht über die Kirche, aber wir reden im Moment über den Herr Jesus. So wir sehen in Vers 4, dass wir kommen zu Jesus, wenn wir glauben, und wir sollen immer wieder kommen zu Jesus. Und man liest den Text und im Laufe des Lesens wird es ersichtlich, und die Leute müssen zugeben, dass Jesus Christus und seine Identität hier das Wesentliche ist. Und so ich nehme mein Schreibzeug, und ich habe leider meine Overhead-Stifte nicht bei mir. Hat irgendjemand ein Filzstift, was man für Overhead verwenden kann mit? Hast du was?
Ja.
Okay. Die Identität Jesu Christi. Er ist der lebendige Stein. Oh, das ist interessant. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes und er ist der lebendige Stein. Mhm. Und dann überlegen wir, naja, die Rede ist auch von seiner Verwerfung in diesem Text. Der Stein, er ist der Stein, der verworfen wurde von den Bauleuten, und jetzt ist er Eckstein geworden. Von was? Natürlich von der Kirche. Aber zuerst, wer sind diese Bauleute? Und so wir schlagen nach in Apostelgeschichte, und Petrus sagt, dass die hohen Priester und die andere religiöse Führer, die hier angeführt sind, das sind die Bauleute. Ah ja, jetzt frage ich, reden wir von dem Gleichen jetzt, oder? Er ist der Sohn des lebendigen Gottes, er ist verworfen worden von den Bauleuten und so weiter. Gut. Wie wird die Kirche gebaut? Jesus baut sie. Wie baut Jesus die Kirche? Wenn er wirklich geschmeckt hat, dass der Herr gütig ist, kommt zu ihm. Kommt immer wieder zu ihm. Und lasst euch aufbauen als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum und um geistliche Schlachtopfer ihm zu bringen, die ihm, die Gott wohl annehmlich sind. Sieh hier, ist ein geistliches Haus. Ich werde meine Kirche bauen. Die Rede ist von einem Haus, oder? Hier ein geistliches Haus, ein Tempel. Wie wird es gebaut? Die Menschen kommen zu Jesus. Vers 8. Die Menschen glauben an Jesus, an diesen Stein. Sie kommen zu dem Stein, sie glauben an den Stein. Und so wird die Kirche gebaut. Und hier kann man Kapitel 1 ein bisschen anschauen. Wer sind diese Leute? Ihr wisst, dass ihr erlöst seid. Schau mal, sie sind Leute, die wissen, dass sie erlöst sind. Das ist eine interessante Frage. Wissen sie, ob sie erlöst sind? Die Leute, die gehören zur Kirche, wissen, dass sie erlöst sind. Schau mal hier. Und sie sind wiedergeboren. Kapitel 1, Vers 22. Und als lebendige Steine kommen sie. Und sind ein Teil dieser Gefüge der Kirche. Gut, okay, sind wir so weit. Gut, wie die Kirche gebaut wird, hacken wir ab. Und dann überlegen wir, warte mal, wenn der Herr Jesus der lebendige Stein ist, der Fels, und wenn er der Fels ist, der die Bauleute verworfen haben, und wenn er zum Eckstein der Kirche ist, auf dem die Kirche aufgebaut ist, wer ist der Fels, auf dem er die Kirche baut? Damit die Antwort kommt auf Petrus natürlich. Ja, Papageien geben Papagei-Antworten. Das ist einfach unweigerlich so. Du musst es vielleicht fünfmal sagen, bevor sie verstehen, was hier in diesem Text steht. Es ist unglaublich, Leute haben es drinnen. Ist Jesus nicht hier als Fels genannt, von Petrus persönlich? Ist Jesus nicht als Eckstein, auf dem die Kirche gebaut ist, hier genannt? Und das Ganze, er ist nicht nur Fels, er ist lebendiger Fels, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn man will, kann man zeigen von dem Samen, dass Gott auch als Fels bezeichnet wird. Aber das Wesentliche ist, dass sie sehen, dass Petrus das verstand, dass der Herr Jesus der Fels war. So wer ist Petrus? Dann wir gehen zurück. Wir lesen den Text. Sehen wir Petrus in diesem Text? Nein, ich sehe ihn nicht da. Ja, das ist richtig, er erwähnt sich nicht. Scheinbar. Aber lesen wir wiederum. So, wir kommen zurück. Wir lesen. Wenn ihr wirklich schmeckt, dass der Herr würdig ist, kommt zu ihm. Und lasst euch auch aus lebendigen Steinen aufbauen. Ja, Petrus ist auch ein Stein. Wie bekam er seinen Namen? Johannes Kapitel 1. Er war Vers 30. Petrus kommt zu Jesus' Haus und als Jesus ihn kommen sah, sagt der Text, sagt er, und du bist Kephas, du bist Fels. Er kam zu Jesus und er wurde ein lebendiger Stein. Und wenn du zu Jesus kommst im Glauben, Vers 8, wirst du auch ein lebendiger Stein. Wie Petrus. Petrus ist ein sehr wichtiger Stein. Er bildet mit den anderen Aposteln nach Epheser 2 die Grundlage der Kirche. Aber der Fels, auf dem die Kirche gebaut ist, Jesus. Wie kann das sein? Er sagt, du bist Fels und auf diesem Fels ich werde meine Kirche bauen. Ja, dann gehe ich zurück nach all dem, was wir hier gelesen haben. Und ich zeige, dass er es anders gemeint haben kann. Petrus, du heißt wohl Felsen, aber auf diesem Felsen, was er gerade gesagt hat, das war das Wesentliche, die Identität Jesu Christi. Auf diesem Felsen werde ich meine Kirche aufbauen. Und du kannst zeigen von 1. Petrus 2 sehr deutlich, dass die Kirche aufgebaut ist auf die Gottheit Jesu Christi. Das ist ganz deutlich in 1. Petrus 2. Und dann kommt die Frage, ja, wie ist das dann mit dieser Priesterweihe? Wie wird man Priester in der Kirche Gottes? Vers 5. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, kommt zu ihm als lebendige Steine und lasst uns euch aufbauen als ein geistliches Haus, ein geistliches Priestertum. Weil ein Tempel braucht Priester. Wer sind die Priester? Die Gläubigen sind die Priester. Und sie bringen die Opfer. Vers 10. Ihr seid eine heilige Nation, ein königliches Priestertum. Und eure Aufgabe ist, draußen zu gehen als Boten des Königs und seine Lieblichkeiten zu verkündigen. Meine Güte, wenn du Petrus fragst, now, ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt den katholischen Brief des heiligen Apostel Petrus ernst nehmen oder nicht, oder ob es ihnen jetzt wirklich wichtig ist, was der heilige Petrus sagt, aber das war sein Verständnis des Textes. Aber wir sind nicht fertig. Die Rede ist von Nachfolger des heiligen Petrus, die ererben den päpstlichen Stuhl, den Thron. Das ist die Lehre der apostolischen Thronfolge oder Sukzession. Die Bischöfe Roms über die Jahre, wenn du gehst zum Petrusdom, da an die Tore des Doms, wo man eingeht, sieht man die Liste von Namen. Bin mir nicht sicher, ob es 200 oder 400 oder ich weiß nicht, wie viele Päpste, aber jede Menge von tollen Namen da angeschrieben. Die haben viel gehabt, denn du wirst erst Papst, wenn du ziemlich Sargreif bist. Und so, die haben viele über die Jahre gehabt. Und diese Auftrag an Petrus, das Fundament und der Verwalter Christi zu sein, wurde immer wieder aufgetragen auf die Nachfolger. Die erste Frage ist, was sagt Petrus über Nachfolger? Was sagt die Bibel über apostolische Sukzession? Weißt du wie viel? Ein Nuller ohne Rand. Überhaupt nichts. Sagt nichts. Aber was sagt dann Petrus? Well, schauen wir, was er sagt. Kapitel 5. Die Ältesten, Presbyter, unter euch, nun ermahne ich der Mitälteste, schau mal, wie Petrus sich bezeichnet, nicht Heiliger Vater oder Papst, sondern Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus, auch Teilhaber der Herrlichkeiten, die geoffenbart werden soll, hüte die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht. Wir brauchen nur ein bisschen zu sagen über die Kirchengeschichte. Weißt du, der Bischof sitzt in Mainz, hat früher gekostet 1 Million Gulden. Kannst du vorstellen, wie viel Geld das war? Vor hunderten von Jahren, 1 Million Gulden, um Bischof von Mainz zu sein mit den gewaltigen Freunden und Einfluss. Nicht aus Gewinnsucht. Aber ich bin nicht fertig. Nicht aus die, die da über ihren Bereich Diözese herrschen. Sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte, wer ist das? Oder ist der Papst? Nein. Wenn der Oberhirte offenbart geworden ist, das ist Jesus, so werdet ihr den unverwerflichen Siegeskranz der Gerechtigkeit empfangen. Ich habe nur eines dazu zu sagen. Liebe katholische Freund, wenn ich meine Bibel lese und ich habe sie von Deckel zu Deckel gelesen, finde ich gar keinen Vers über einen Nachfolger von Petrus. Gar keinen Vers. Ich finde auch keinen Vers, der sagt, dass er ein Bischof ist von Rom, und keinen Vers darüber, dass Priesterweihe über die römische Zentrale vermittelt wird. Ich lese keinen Vers. Ich weiß nur eines. Der heilige Apostel Petrus konnte sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Aber im Namen des Herrn Jesus sage ich dir, stehe auf und wandle. Wenn er ein Papst war, war er der letzte Papst, der das sagen konnte. Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich euch, dir. Zeig mir einen Papst, der Jesus nachfolgt, wie Petrus es tat, und ich würde ihn nachfolgen. Aber wenn ich denke an diese ganze Nachfolger Petri, ich brauche nur den ersten Mann in dem Zug zu sehen und die ganze Geschichte von den Leuten nachher, sie sind wirklich keine Nachfolger Petri. Keineswegs. Natürlich, je nachdem, mit wem man redet, sollte man vielleicht aufpassen, wie man das formuliert. Aber ich finde es sehr interessant, die apostolische Auslegung dieses Textes. Petrus hat es verstanden. Und all diese Parallelen machen es ganz deutlich, dass er über dasselbe redet. Und Jesus ist der Vers. Eine andere hilfreiche Stelle ist 1. Korinther Kapitel 3, Vers 10, wo Paulus schreibt, ich habe ein Fundament gelegt und es gibt kein anderes Fundament, das man legen kann, außer Jesus Christus. Okay? Sein Schlüssel und Autorität von Binden und Lösen. Schlüssel ist ein Gerät, das man benutzt, zu öffnen und zu Süße sperren, oder? Es ist nicht ein Symbol von Gewalt. Kannst du den österreichischen Kaiser vorstellen, da sitzen auf seinem Thron mit einem Schlüssel? Was ist er, ausgesperrt? Das ist so fern von, du musst wirklich dein Vorstellungsvermögen ausdehnen, um ein Schlüssel als Symbol der Gewalt zu sehen. Schlüssel ist etwas, das ich benutze, um eine Tür aufzumachen. Was sagt die Bibel darüber, liebe Katholik? Ja, Apostelgeschichte Kapitel 2. Er machte die Tür auf zu den Juden. Und die Erstlinge der Gemeinde, 3000, bekehrten sich an einem Tag. Und dann, als das Evangelium gehen sollte nach Samarien, ist es dort vorevangelisiert worden, aber bevor die Leute in die Kirche aufgenommen wurden, bevor sie den Heiligen Geist bekommen haben, hat Gott Johannes und Petrus geschickt und Petrus hat wiederum seinen Schlüssel benutzt. So jetzt haben wir Juden und Samariter, ein Mischlingvolk aus Juden und Nationen. Und dann in Kapitel 10, wenn Gott das Evangelium den Nationen bringen will, der erste, der predigt zu Menschen aus den Nationen, ist der Mann mit dem Schlüssel. Er macht die Tür auf und predigt das Evangelium. Die Reaktion der anderen Apostel in Rom nach dieser Aktion war, Apostelgeschichte 11, 18, als die anderen Apostel dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Das war durch Petrus. Apostelgeschichte Kapitel 15, noch eine Stelle. Petrus steht auf dem Apostelkonzil. Es ist charakteristisch, dass nicht Petrus den Vorsitz hat, denn er war kein Papst. Jakobus hatte den Vorsitz. Aber Petrus steht auf als Zeuge auf dem Apostelkonzil und er sagt Folgendes. Vers 7. Ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Ich glaube, diese Texte sind genug zu zeigen, dass Petrus eine sehr wesentliche Rolle mit seinem Schlüssel gespielt hat. Aber wenn die Tür geöffnet wurde, es blieb die Tür offen. Binden und lösen, das ist sicherlich eine besondere Gewalt. Wenn du aber liest in Johannes Kapitel 20, sieht man, dass alle Apostel eine besondere Gewalt bekommen haben. Auch in 1. Korinther 5, dass auch der Apostel Paulus diese selbe Gewalt für den Himmel zu handeln auf Erden hatte. Aber wir haben immer noch die Frage, einen Nachfolger von Petrus. Und eine andere Stelle in Apostelgeschichte und in Matthäus 18, im gleichen Buch wie diese Stelle, wo er sagt, die kleinste Gemeinde, selbst wenn sie 2 oder 3 Personen ist, die versammelt ist in dem Namen des Herrn Jesus. Weißt du, eine Telefonzellengemeinde hat auch die Gewalt zu binden Dinge und zu lösen Dinge auf Erden, die anerkannt werden im Himmel. Die gleiche Gewalt. Zu entscheiden in ihrem Entscheidungsbereich. Sicherlich war Petrus Entscheidungsbereich größer, aber seine Gewalt war nicht von einer anderen Ordnung. Okay, das sind viele Einzelheiten. Vielleicht ist es eine Hilfe, wenn ihr diese Blätter habt. Aber das ist, wie man diese Frage beantworten kann, eine relativ sorgfältige Antwort. Ist Christentum Religion? Ja. Christen sind gewohnt zu sagen, es ist nicht Religion. Aber der heilige Jakobus in Jakobusbrief macht es ganz deutlich, dass Christentum Religion ist. Die einzige von Gott geoffenbarte Religion vor Christentum war Judentum. Ein ganz eindeutiger Fall von einer Religion. Und Christentum wird auch von Jakobus als Religion genannt. Natürlich, wenn wir sagen Religion, wir haben eine schlechte Definition dafür. Wir sagen immer, das ist der Versuch des Menschen, dass er durch seine Religiosität Gott erreicht. Aber das ist das Gleiche mit Werke. Wir erreichen Gott nicht durch unsere Werke und nicht durch unsere Riten, aber es heißt nicht, dass wir nicht Riten und Werke praktizieren. Ich glaube, ich habe fast alle beantwortet. Aber hier ist eine. Haben wir Zeit für noch eine? Apostelgeschichte 15:29. Wieso sagt Petrus, dass sie sich enthalten sollten von Erstickten? Ich meine, Petrus, warte mal. Ich meine, Petrus ein Gericht von Gott bekam, ein Gesicht von Gott bekam. Ah ja, Apostelgeschichte, ein Gesicht von Gott bekam. Petrus hat ein Gesicht bekommen, das er wohl töten und essen sollte, was in diesem Tuch, was vom Himmel her niedergestreckt wurde, und dass somit alle Essen, alle Tiere aus reine Tiere erklärt wurden. Das ist eine gute Frage. Zunächst ist wichtig zu sagen, dass Petrus nicht gesagt hat, dass sie sich von Ersticktem enthalten sollen, sondern Jakobus sagte das, und das ist eine charakteristische Jakobus-Aussage. Sehr jüdisch. Das wurde aber in dem Apostelkonzil verfasst in einem Brief von den Ältesten und Aposteln zu Jerusalem an die gläubige Gemeinde, an die Gemeinden der Nationen zerstreut im Mittelmeerraum. Und dieser Brief lautete: Die Apostel und Ältesten, eure Brüder, an die Brüder aus den Nationen zu Antiochia und in Syrien, Sizilien, ihren Gruß. Weil wir gehört haben, dass einige, die aus unserer Mitte hervorgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt und eure Seele verstört haben, denen wir keine Befehle gegeben haben, schien es uns, nachdem wir einstimmig geworden, gut Männer zu erwählen, sie zu euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus, Leuten, die ihr hingegen haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben nun Judas und Silas gesandt, die auch selbst mündlich dasselbe verkündigen werden. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke, ein paar Hinweise für die Nationen, euch zu enthalten von Götzenopfern, von Blut, von Ersticktem und von Unzucht, denn wenn ihr euch davon bewahrt, so werdet ihr wohltun, lebt wohl. Die Begründung für diesen Brief, wo Götzenopfer, Blut, Ersticktem und Unzucht alle verboten werden an die Heidengemeinden, ist in dem vorherigen Abschnitt, wo Jakobus gesagt hat, ich urteile, ihnen zu schreiben, dass sie sich enthalten von Verunreinigungen der Götzen, von Unzug, von Erstickten und von Blut, denn, und hier ist die Antwort, Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Überleg mal. Die Christen aus den Nationen sollen evangelisieren in Städten und jede größere Stadt hat eine größere Synagoge. Und die kommen und sie reden von Jesus. Vermutlich borgen sie auch oder schauen sie in die Schriftrollen in der Synagoge. Sie haben regen Kontakt zu der jüdischen Religionsgemeinschaft. Und sie sagen, sie glauben an Gott und Jesus ist der Christus, versprochen den Juden. Und dann essen sie Blut. Heidnische Praxis. Und dann essen sie Erstickten. Weißt du, die Kuh stirbt im Stall und meine Güte, die muss man verwerten irgendwie. Und so man isst eine Kuh oder Fleisch von einem Tier, das und die Todesursache ist nicht festgestellt. Für einen Jude ist absolut undenkbar, dass du den Gott Abrahams, Isaac, Jakobs und Moses vertreten kannst hier auf Erden, wenn du so etwas Wahnsinniges tust. Das verletzt seine Empfinden. Und obwohl man dafür argumentieren könnte von 1. Korintherbrief, dass es eh wurscht ist, was man isst, und auch Götzenopferfleisch unter Umständen. Paulus wird dir sagen gleich, es gibt Juden in jeder Stadt und pass auf, wie ihr umgeht mit eurer Freiheit. Das ist nichts anderes als Richtlinien an die Gläubige, an die Gemeinden aus den Nationen, wie sie umgehen sollen mit diesen Dingen angesichts der jüdischen Gemeinde. Und es ist auch wichtig zu sagen, dass diese eine der Lieblingssteckenpferde der Zeugen Jehovas ist, dass sie sagen, man kann keine Transfusionen machen, denn man darf nicht Blut essen. Ja, ich sagte ihnen, wenn du es so verstehen willst, dann mache keine in der Nähe von der Synagoge. Aber ich habe nicht gewusst, dass ich Blut esse, wenn ich eine Transfusion machen lasse. Und ist es wiederum ein Fall von ihrer Willkür, wie sie die Bibel auslegen? Es hat eigentlich mit diesem Text nichts zu tun. Dieser Text ist eine Hilfe, eine Richtlinie an die Gemeinden aus den Nationen, wie sie umgehen sollten angesichts der Schwachen, wird Paulus würde sagen, Juden. Gut, ich glaube, wir haben es abgeschlossen.